Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Herzlich willkommen zu Roundtable Osteuropa, dem Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Seit über 100 Tagen herrscht Krieg in Europa. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft alle Sphären der Gesellschaft und so natürlich auch die Kultur. Ein regulärer Kulturbetrieb kann in Zeiten des Krieges in der Ukraine nicht stattfinden. Kultureinrichtungen werden teils systematisch zerstört, Kulturschaffende ermordet. Autorinnen und Musiker engagieren sich in der Verteidigung ihrer Heimat, statt zu schreiben oder zu musizieren. Viele haben das Land verlassen. Die russische Kultur sieht sich währenddessen vermehrt Boykottaufrufen ausgesetzt. Literaturinstitutionen wie das ukrainische Buchinstitut und der ukrainische Pen-Club haben zu einem totalen Boykott russischer Literatur aufgerufen, der sie eine Mitschuld am Krieg geben. Russische Literatur habe die Waffen und den Prätext für den Krieg gegen die Ukraine geliefert, heißt es etwa in einem offenen Brief der Organisation vom 1. März. In diesem Kontext ist auch immer wieder vom russischen Kulturimperialismus die Rede und genau darüber wollen wir heute sprechen. Dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Miriam Finkelstein, die Universitätsassistentin am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität in Graz in Österreich ist. Miriam beschäftigt sich vor allem mit russischer und russischsprachiger Gegenwartsliteratur sowie mit den Literaturen und Kulturen der russischen Diaspora. Miriam, schön, dass du heute bei uns bist. Des Weiteren begrüße ich Alessandro Achilli, der Senior Assistant Professor in Slavic Studies an der Universität Cagliari in Italien ist. Alessandros Forschungsinteressen liegen im Bereich der neueren und zeitgenössischen slawischen Literaturen mit besonderer Aufmerksamkeit für die ukrainische Lyrik. Er hat ein Buch über den ukrainischen Dichter Wassil Stus veröffentlicht, der 1985 unter ungeklärten Umständen in einem sowjetischen Lager bei Perm in Russland ums Leben kam. Mein Name ist Nina Fries, ich bin ebenfalls Slawistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus, wo ich vor allem zu russophonen Literaturen und Kulturen außerhalb Russlands forsche. Miriam, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von russischem Kulturimperialismus sprechen? Was bedeutet dieser Begriff und inwiefern ist die russische Kultur deiner Einschätzung nach tatsächlich imperialistisch?
Ja, aus meiner Sicht handelt es sich bei dem russischen Kulturimperialismus um das postulierte Primat alles Russischen, der russischen Sprache, der russischen Kultur über alle anderen Sprachen und Kulturen der russisch-sowjetischen Einflusssphäre, das mit allen erdenklichen Mitteln durchgesetzt wurde in der Vergangenheit und heute noch durchgesetzt wird. Dazu gehörte zum Beispiel die nationalchauvinistische und oft auch offen rassistische Abwertung und Herabsetzung alles Nichtrussischen, vielfach auch die physische Vernichtung der nichtrussischen Kulturen. Ich denke da vor allem an die Massenmorde und Deportationen ganzer Völker und Ethnien zur Sowjetzeit, an die Vernichtung von deren traditionellen Lebensräumen und Lebensweisen, an die Zurückdrängung der Sprachen und der kulturellen Produktion. Eine weitere Dimension des sowjetischen Kulturimperialismus war der Ersatz in Anführungsstrichen der jeweils eigenen lokalen Ausdrucksformen durch russische und die Organisation der Kultur überall in der Sowjetunion nach russischem Vorbild. Zum Beispiel also die Abwertung mündlich basierter Kulturen, die Zwangseinführung von Schriftlichkeit, die verpflichtende Einführung Kunst- und Kulturformen nach russischem Muster, Einführung von Gattungen in Literatur, Musik, in bildender Kunst, die es vorher so nicht gegeben hat.
Danke, Miriam. Auch, dass du hier nochmal die historische Dimension, insbesondere des sowjetrussischen und eben nicht des sowjetischen Kulturimperialismus, aufgezeigt hast. Wir haben heute sicherlich keine Unterdrückung von kulturellen Ausdrucksformen mehr, vor allem natürlich weil dem Kreml diese nicht relevant erscheinen. Aber gerade das Primat der russischen Sprache ist doch etwas, was weiterhin Bedeutung für russische Politik hat. Und der Besitzanspruch auf die russische Sprache und der Anspruch, RussischsprecherInnen weltweit zu vertreten, zeigt sich bis in die Gegenwart und spielt nicht zuletzt im Krieg gegen die Ukraine eine Rolle. Und darauf wollen wir jetzt zu sprechen kommen, denn dass die Ukraine Opfer russischer Großmachtfantasien geworden ist, steht seit Beginn des Kriegs am 24. Februar diesen Jahres zweifelsfrei fest. Inwiefern haben sich aber diese imperialen Bestrebungen Russlands schon vor dem Krieg im kulturellen Bereich in der Ukraine abgezeichnet? Alessandro, kannst du uns hier einen kurzen historischen Überblick geben und auch darauf eingehen, was sich an entscheidenden Bruchstellen der jüngeren ukrainischen Geschichte, also ich denke hier an die Unabhängigkeit des Landes 1991 und den Euromaidan von 2013-14 verändert hat?
Also mindestens seit der Romantik, als der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko Mitte des 19. Jahrhunderts sein Land mit einer modernen Kulturmythologie versehen hat, gilt Russland in der ukrainischen Kultur als ein Imperium, das sowohl der Ukraine als auch anderen Teilen des russischen oder ehemaligen russischen Reiches, wie dem Kaukasus zum Beispiel, jegliche kulturelle, geschweige denn politische Selbstständigkeit verweigert. Während das Thema der historischen Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine in der Sowjetzeit selbstverständlich ein Tabu war, und das heißt, dass es unmöglich war, über die graduelle Entmachtung der Ukraine zwischen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seitens des Russischen Reiches und dann über sowjetische Russifizierung öffentlich und legal zu sprechen, griffen ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller dieses Thema nach dem Zerfall der Sowjetunion nochmal auf. Der Roman Moskowiada von Juri Andruchowitsch, der Anfang der 90er Jahre veröffentlicht wurde, ist ein gutes Beispiel dafür. Natürlich hat es schon Vorfälle in der Sowjetzeit gegeben, wie etwa Ivan Dzubas Internationalismus oder Russifizierung von 1965, die aber von den sowjetischen Behörden hart bestraft wurden. Mit der Unabhängigkeit, also 1991, 1992, wurde die kulturelle Abgrenzung zu Russland zu einer wichtigen, vielleicht sogar existenziellen Aufgabe, um die eigene Selbstständigkeit zu stärken. Das heißt aber nicht, dass es in den 90er Jahren und vielleicht auch später, obwohl in geringerem Maße, keine kulturellen und literarischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland gab. Umgekehrt waren diese Kontakte relativ stark. So Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Russland und der Ukraine organisierten gemeinsame Festivals, es wurden auch gemeinsame Projekte zur Geschichtsschreibung durchgeführt und so weiter. Natürlich muss man auch noch bedenken, dass ein gewisses Niveau an kultureller Abhängigkeit von Russland in der Ukraine der 90er Jahre von der wirtschaftlichen Lage bedingt war. Bücher aus Russland aufzukaufen war leider oft billiger und praktischer, als sie in der Ukraine herzustellen. Nach dem Ende der Sowjetzeit und der Auflösung der sowjetischen kulturellen Einrichtungen hatte die Ukraine einfach noch nicht die Möglichkeit, einen autonomen und soliden literarischen Markt aufzubauen. Die Lage hat sich in den 10er Jahren dramatisch verändert. Mit dem Euromaidan oder Revolution der Würde 2013-2014 und dem darauffolgenden Anschluss des Krims an Russland und dem Ausbruch des Krieges im Osten hat die Ukraine angefangen, massiv in die eigene Kultur zu investieren. Es sind neue staatliche Institutionen zur Förderung der ukrainischen Kultur, die, wie du gesagt hast, sowohl im Inland als auch im Ausland gegründet worden. Es sind neue Verlage erschienen und einige von den alten haben sich modernisiert. Eine Menge neuer Projekte hat dazu geführt, dass die ukrainische Kultur Russland gar nicht mehr brauchte. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass der russische Kulturimperialismus, unser Hauptthema heute, auch sein politisches und militärisches Gesicht gezeigt hat. Das heißt, seinen Willen, dieses kulturelle Expansionsstreben in einen Angriffskrieg oder sogar Eroberungskrieg zu verwandeln, was selbstverständlich eine allgemeine Stärkung der gesamten ukrainischen Nation absolut notwendig machte. Beziehungen zwischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern in den beiden Ländern sind viel seltsamer geworden, nicht alle Brücken wurden aber abgebrochen. Es waren immer noch Autorinnen und Autoren, die trotz ihrer ukrainischen Identität nicht alle Kontakte zur russischen Kultur preisgegeben hatten und die irgendwie in der Lage waren, ihre Ukrainizität, in Anführungszeichen, mit einem bewussten und gut bedachten, würde ich sagen, Engagement in der russischen liberalen Kultur zu verbinden. Nach dem 24. Februar 2022 haben wir aber eine neue Ära betreten und die Situation hat sich dementsprechend nochmal kardinal verändert.
Okay, danke, Alessandro. Du bist jetzt schon im Februar diesen Jahres angekommen und sagst, natürlich gibt es jetzt einen krassen Bruch. Alles wird jetzt anders. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was sich jetzt verändert hat. Also ich denke, neben den Boykottaufrufen, die ich ja vorher schon angesprochen habe, auch an Themen wie Debatten darüber, dass man jetzt nach russischen Schriftstellern benannte Straßen umbenennt, also auch alle Sachen, die unter dem Stichwort der Dekolonisierung geführt werden. Vielleicht kannst du darauf noch eingehen, was gerade der Stand dazu in der Ukraine ist.
Ja, so, seitdem mein lokalisierter und mehr oder wenig eingefrorener Konflikt zu einem Eroberungskrieg geworden ist, der faktisch die ganze Ukraine betrifft, sind schon, wie du gesagt hast, mehr als 3 Monate vergangen. Da wir uns heute auf Kultur konzentrieren, lohnt es sich vielleicht zuerst einmal zu betonen, dass die literarische Szene auch einen praktischen, einen konkreten Beitrag zum Befreiungskampf leistet. So viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber auch Verlegerinnen und Verleger, Redakteurinnen und Redaktoren und so weiter sind direkt an der Front tätig, während viele andere eine genauso wichtige Arbeit machen, indem sie freiwillig Mittel für die Truppen und die medizinische Versorgung der Verwundeten sammeln. Mittlerweile setzen sie sich auch mit ihrer sozusagen primärer Tätigkeit auseinander, das heißt mit dem literarischen Schreiben. Seit den ersten Tagen des Krieges haben viele Dichterinnen und Dichter Gedichte auf Facebook und anderen Social Media gepostet, die natürlich von einer starken Emotionalität geprägt sind und die teilweise ein neues Kapitel in der Geschichte der ukrainischen Literatur darstellen. Ich sage teilweise, weil man nicht vergessen soll, dass die Kriegsthematik seit 2014, also seit bereits 8 Jahren, eine bedeutende Rolle in der ukrainischen Literatur spielt, sowohl in der Prosa als auch in der Lyrik. So, die brutale Erweiterung des Krieges hat natürlich auch noch die Beziehungen zwischen der ukrainischen Kultur und ihren Nachbarn beeinflusst, wie du gesagt hast. So, Kontakte zwischen ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern und ihren Kolleginnen und Kollegen aus Russland sind extrem, würde ich sagen, problematisch geworden. Und das betrifft nicht nur jene russischen Autorinnen und Autoren, die sich zugunsten des Krieges geäußert haben. Wenn es, wie ich schon erwähnt habe, vor 2022 immer noch irgendwie möglich war, in gewissem Maße gleichzeitig im ukrainischen und im russischen Kulturraum tätig zu sein, scheint diese Option im Moment gar nicht vorhanden zu sein. So, ukrainische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstlerinnen und Künstler weigern sich, an Veranstaltungen und Publikationen teilzunehmen, bei denen auch Russinnen und Russen anwesend sind. Und ukrainische Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auch gerne darauf hingewiesen, wie auch die klassische russische Literatur, Kultur, imperiale Narrative unter russischen und ausländischen Lesern verbreitet hat, wie auch Miriam gesagt hat. Oksana Zabuschko hat zum Beispiel in einem jüngsten Times Literary Supplement Aufsatz geschrieben, dass, ich zitiere, Russian literature has for 200 years painted a picture of the world in which the criminal is to be pitied, not condemned. Das Bedürfnis, ihre Eigenständigkeit und ihren Widerstand sichtbar zu machen, verwirklicht sich bei den Ukrainerinnen und Ukrainern auch durch eine stärkere kulturelle Abgrenzung von allem Russischen. Dabei soll man auch bedenken, dass das ukrainische Kulturgut auch physisch konkret durch den Krieg beschädigt wird. Zahlreiche Museen, Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen sind zerstört worden und werden immer noch regelmäßig zerstört. Und da man keine Ahnung hat, wenn der Krieg vorbei sein wird, macht man sich selbstverständlich große Sorgen um die konkreten Möglichkeiten der Umsetzung des Wiederaufbaus, der natürlich schon besprochen und geplant wird. Ich finde es aber auch sehr wichtig hervorzuheben, dass die ukrainische Kultur trotz aller Schwierigkeiten eine außerordentliche Vitalität und ein beeindruckendes Reaktionsvermögen gezeigt hat. Das kann wahrscheinlich damit erklärt werden, dass die moderne ukrainische Kultur sich oft in und durch Krisensituationen entwickelt hat. Seit dem 19. Jahrhundert bis zum Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit haben ukrainische Autorinnen und Autoren häufig Rolle übernehmen müssen, die ihnen mindestens nicht in erster Linie zustehen würden, wie zum Beispiel die der inoffiziellen Stimme einer Nation, die über keine Staatlichkeit verfügt und die für das eigene Überleben ständig kämpfen muss. Der Zusammenhang zwischen Kultur und politischem Engagement ist in der Ukraine traditionell belangvoll. Es ist aber offensichtlich, dass die Zerstörungen, die die Ukraine derzeit erlebt, langfristige dramatische Spuren hinterlassen werden und dass die ukrainische Kultur lang mit der Verarbeitung dieser kollektiven traumatischen Erfahrung beschäftigt sein wird. Wie du gesagt hast, sehen wir auch konkret in diesen Monaten Pläne, um diese Abgrenzung von Russland umzusetzen. Ich denke zum Beispiel an die U-Bahn-Station Lew Talstoi in Kiew, die wahrscheinlich Wasil Stus in der Zukunft heißen wird. Das heißt, dass sogar ein Schriftsteller wie Lew Talstoi, das ein Pazifist war, ist etwas, das für die Ukrainerinnen und die Ukrainer im Moment zu viel ist. Man fühlt einfach die Notwendigkeit, das Bedürfnis, nichts Russisches vor sich und hinter sich zu sehen. Und das ist einfach etwas, das wir in Kauf nehmen müssen. Und eines Tages werden wir die Möglichkeit haben, eine kulturologische Schätzung dieser Phänomene. Im Moment können wir das einfach nur beobachten, denke ich.
Danke dir für diesen umfassenden Einblick, Alessandro. Wir wollen jetzt nochmal zurück zu Russland kommen, das sich ja, obwohl es sich gerne als Imperium sieht, schwer damit tut, sich als Kolonialmacht zu verstehen oder als ehemalige Kolonialmacht. Und wenn in Russland auch in akademischen Diskursen überhaupt von Kolonialisierung die Rede ist, geht es dann meistens um die sogenannte innere Kolonialisierung, was meint, dass sich Russland während seiner Ausdehnung seit dem 18. Jahrhundert nicht nur unbewohntes Land, sondern eben auch deren BewohnerInnen einverleibte. Und bis heute betonen russische Politiker ja gerne, dass Russland ein Vielvölkerreich sei, in dem alle friedlich miteinander lebten. Miriam, sag du doch ein paar Worte dazu, inwiefern sich dieser russische Kulturimperialismus, über den wir jetzt vor allem in Bezug auf die Ukraine gesprochen haben, auch nach innen äußert.
Ja, das ist in der Tat ein ja, sehr, sehr bedauerliche Entwicklung, die wir in den letzten 20 Jahren sehen, weil wir sehen eben gerade das Erstarken dieses kulturellen Imperialismus nach innen. Zum Beispiel lassen sich solche kulturimperialistische Praktiken an der Sprachpolitik Russlands ablesen. Wir haben unter anderem gesehen, wie die Bemühungen, die noch in den 1990er Jahren unternommen wurden, die anderen Sprachen auf dem Gebiet der Russischen Föderation, und es sind ja über 100 Sprachen, die dort gesprochen werden, die Bemühungen, diese Sprachen zu stärken, zu revitalisieren, sie institutionell zu verankern und zu fördern, nach 2000 sukzessive zunichte gemacht worden sind und weiterhin auch zunichte gemacht werden. Und insofern sind diese Äußerungen zum friedlichen Zusammensein der vielen Völker absolut zynisch. Unter anderem lassen sich diese Bemühungen, die Kulturen und deren Sprachen zurückzudrängen, daran erkennen, dass die Unterrichtspläne in den Schulen dahingehend verändert worden sind, dass die Pflicht zum Erlernen der jeweiligen Titularsprachen, zum Beispiel in den autonomen Gebieten, in den autonomen Republiken, vielfach aufgehoben worden sind. Also beispielsweise in Tatarstan. Dort galt die tatarische Sprache als Pflichtfach lange Zeit. Vor einiger Zeit ist diese Pflicht aufgehoben worden. Und damit wird auch die Möglichkeit, das jeweilige kulturelle Erbe zu pflegen und weiter zu tradieren, zunehmend erschwert oder sogar auch verunmöglicht, weil kulturelles Erbe vermittelt sich ja auch vielfach über die Sprache und macht die Sprachkenntnis erforderlich. Zugleich sehen wir, wie den Kulturinstitutionen, beispielsweise Verlagen, die sich der Sprachpflege, der Pflege des kulturellen Erbes verschrieben haben, die Förderung entzogen wurde, die finanziellen Mittel entzogen wurden. Und das geht immer damit einher, dass die russische Sprache im Gegenteil in der Öffentlichkeit eine immer größere Rolle einnimmt. Es wird also darauf gepocht, dass in der Öffentlichkeit immer mehr Russisch gesprochen und auch geschrieben werden muss. Und das, was wir jetzt aufmerksam beobachten werden müssen, ist, wie sich die russischen Intellektuellen dazu positionieren. Denn in den letzten 20 Jahren haben wir ja vielfach Bemühungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern gesehen, dieses enorme kulturelle und sprachliche Erbe in Anführungsstrichen wieder zu entdecken und zu schätzen. Zum Beispiel in den Werken eines Denis Asokin, einer Alisa Ganieva, einer Jekaterina Sokolova, die sich dafür eingesetzt haben, an die vielfach verschollenen, verschwundenen oder kaum noch gesprochenen Sprachen zu erinnern und dieses kulturelle Erbe wieder sichtbar zu machen, wieder erfahrbar zu machen. Und jetzt steht zu befürchten, dass solche Bemühungen, solche Unternehmungen zunehmend schwierig werden oder sogar verunmöglicht werden. Das ist also die Befürchtung, die jetzt ich persönlich habe.
Danke dir für diese Einschätzung. Dann wollen wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Denn dass der 24. Februar 2022 eine Zäsur in dem Teil der europäischen Geschichte, den wir bislang als Nachkriegsgeschichte bezeichnet haben, ist, steht wohl außer Frage. Die Frage an euch, was glaubt ihr, inwiefern wird sich diese Zäsur auch im kulturellen Bereich in der Ukraine, in Russland, aber auch darüber hinaus widerspiegeln? Alessandro, willst du anfangen?
Ja, es ist immer eine Herausforderung, die Zukunft vorherzusagen. Ich habe aber den Eindruck, dass wir mit oder inmitten dieser Zäsur lang leben werden oder werden müssen. Und für uns Slawistinnen und Slawisten ist das ja noch schwieriger, würde ich sagen. Was unseren Umgang mit der Kultur aus dem ostslawischen und dem ehemaligen sowjetischen Raum betrifft, braucht man natürlich eine terminologische Erklärung. So der Unterschied zwischen Begriffen wie russische Sprache, russische Kultur, russische Literatur auf der einen Seite und der Russophonie oder vielleicht sogar auch den vielen Russophonien aus verschiedenen Ländern ist vielen Leserinnen und Lesern, aber leider auch vielen Expertinnen und Experten der Slawistik noch relativ unbekannt. In der Ukraine hat es immer noch mindestens bis Februar dieses Jahres eine lebendige russischsprachige oder russophone literarische Kultur gegeben, die aus Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus verschiedenen Generationen besteht oder bestand, die in einigen Fällen gerne auch noch beide Sprachen, also das Russische und das Ukrainische, benutzen oder benutzt haben und die nicht nur im Osten der Ukraine aktiv waren oder geboren wurden und nicht nur in Sowjetzeit. Selbstverständlich sind wir derzeit nicht imstande zu sagen, was aus dieser Kultur im Moment und in der Zukunft wird. Ich erwarte aber, dass die ukrainische Kultur immer mehr ukrainisch im Sinne der ukrainischen Sprache wird. Anekdotische Evidenz dieser Neigung zur Ukrainisierung der Sprache der Sprache der Kultur kann man schon relativ einfach auf Social Media finden. Man braucht aber natürlich Zeit und soziologische Untersuchungen, um das wissenschaftlich zu belegen.
Danke dir, Miriam. Vielleicht willst du auch einen Blick nach Russland werfen, aber gerne auch darüber hinaus.
Ja, danke schön. Ja, ich kann mich den Ausführungen von Alessandro nur anschließen. Gleichzeitig, wie er gerade gesagt hat, es ist sehr, sehr schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Ich denke aber, wir werden auch eine weitere Vervielfachung und Deterritorialisierung der russischen Sprache und Kultur erleben. Zum einen durch die vielen, vielen Auswanderinnen oder Geflüchtete aus Russland selbst. Wir wissen ja, dass Hunderte von Intellektuellen, von Schriftstellerinnen und Journalistinnen und anderen Kulturschaffenden das Land verlassen haben in alle möglichen Richtungen. Sie werden die russische Kultur, so wie wir das vor 100 Jahren schon mal gesehen haben, jetzt weiterhin pflegen. Sei es in Armenien, in Georgien, aber auch in Deutschland und woanders. Unsere eigene Arbeit von uns Slawistinnen und Slawisten wird unter anderem darin bestehen, diese Entwicklungen zu verfolgen, diese russophonen, russischsprachigen Kulturen zu begleiten und sie zu erforschen, die jetzt außerhalb Russlands entstehen werden. Das andere betrifft, denke ich mal, auch die Zusammenarbeit mit den Institutionen in Russland selbst. Die liberaldemokratischen Staaten haben ja weitestgehend die Zusammenarbeit jetzt eingestellt, was nichts darüber aussagt, wie andere Länder die Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Kulturinstitutionen weiterführen werden. Ich denke da beispielsweise an Indien, aber auch andere Staaten. Das ist also eine sehr heikle und delikate Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden, mit wem wir in Zukunft arbeiten werden können. Ich denke, dass die Arbeit, die bis heute geleistet worden ist auf dem Gebiet der globalen russischen Kulturen und der globalen russischen Literaturen, in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird, genauso wie gleichzeitig eine intensivierte Erforschung der kolonialen Praktiken und der dekolonialen, antikolonialen Praktiken in Russland selbst, aber auch natürlich in anderen Ländern in Bezug auf die russische Kultur, wie wir sie jetzt seit 20 Jahren sehen.
Ich danke dir. Die Aufgaben für die Slawistik, aber auch das Angebot an Leserinnen und Leser wird vielfältiger werden. Es wird sich vieles erst zeigen, wenn dieser Krieg ein Ende findet, wie es dann weitergeht mit Russland, mit der Ukraine und mit der Kultur. Es ist nichts mehr wie vor dem 24. Februar diesen Jahres. So viel ist sicher. Aber ja, wir treffen uns wieder zu einem späteren Zeitpunkt und diskutieren darüber weiter. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, Miriam Finkelstein und Alessandro Achilli, für eure Expertise und für eure Zeit und bei Ihnen da draußen fürs Zuhören.